Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 36 von IT ist alles das Update. Heute geht es um KI bei Cyberangriffen und mein Gast ist jemand, den vermutlich jeder und jede kennt, der diesen Podcast hier regelmäßig hört. Moin Marcel.
Hallo Ulf.
Wie geht's dir? Alles gut?
Ja, alles gut. Ein bisschen langes Wochenende, rauchige Stimme von der Bahnfahrt. Nicht, weil man im Wagen rauchen darf, sondern weil die Lüftung funktioniert hat. Aber ist doch auch mal schön.
Die Zeiten sind vorbei, in denen es die Rauchwaggons gab.
Es gibt ja noch so Partyzüge, habe ich mir irgendwie sagen lassen.
Ja?
Da kann man dann rauchen.
Ah, okay. Ja, stimmt. Hast du recht. Manchmal gibt es ja auch so Sonderzüge zu irgendwelchen besonderen Fußballspielen
genau.
Oder so. Ich glaube, das ist so ein gesetzloser Raum.
Da ist, glaube ich, auch eigentlich Rauchen nicht erlaubt. Aber ich glaube, das wird da anders ausgelegt. Aber da bin ich nicht so drin.
Ich auch nicht. Gut, steigen wir mal ein. Wir wollen heute über KI bei Cyberangriffen sprechen. Künstliche Intelligenz ist ja nicht nur ein Werkzeug für Innovation, sie ist auch längst Teil des digitalen Wettrüstens. Cyberangreifer nutzen KI, um ihre Angreife präziser, schneller und schwerer erkennbar zu machen. Gleichzeitig setzen aber auch Verteidiger auf KI, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und abzuwehren. Meine erste Frage an dich: Wie hat sich die Nutzung von KI im Bereich Cybersecurity in den letzten Jahren verändert? Jahre ist ja eigentlich auch schon echt großer Begriff. Manchmal ändert sich das wahrscheinlich ja auch von Monat zu Monat oder von Woche zu Woche, oder?
Ja, also es ist rasant, ne, um das mal so zusammenzufassen. Mhm. Ich glaube, viele in der IT kennen noch so diese Entwicklungen, die man mal damals bei Storage gemacht hat mit SSDs. Der Plattenplatz wurde immer günstiger und es wurde immer größere Dateitransform oder Werte für Übertragungen rausgegeben. Und das ist ja immer so irgendwie in 18-Monats-Zyklen, hat man ja damals mal gesagt, wo sich das überholt. Und in der KI ist es, glaube ich, deutlich schneller, was das Ganze angeht. Jetzt muss man natürlich immer unterscheiden, wie viel kommt dann auch am Ende wirklich bei Angreifern und bei Verteidigern an. Ich meine, viele nutzen ja Casual IT oder KI eigentlich, um E-Mails zu formulieren oder um irgendwelche Recherchen im Internet zu machen. Jetzt habe ich gesehen, man kann damit Reisebuchungen durchführen, wenn man das möchte. Zumindest sich beraten lassen, für welchen Preis man was machen kann.
Ja.
Aber natürlich, Angreifer benutzen es auch schon ziemlich lange. Ich glaube, so das beste Beispiel ist Phishing-Mails, die vor vielen Jahren ja noch wirklich schlecht geschrieben waren, wo man in jedem Lehrvideo noch gesagt bekommen hat, okay, wenn da irgendwie der Artikel nicht passt oder wenn Groß- und Kleinschreibung nicht richtig ist, dann wissen wir in Deutschland zumindest, naja, entweder sitzt da auf der anderen Seite jemand, der das mit der Rechtschreibung nicht so ernst nimmt,
ja,
oder ist es jemand, der der Sprache nicht mächtig ist und mich vielleicht betrügen möchte. Das ist heute halt nicht mehr.
Heute ist das viel versierter, ausgefeilter und
auf jeden Fall. Also heute kann ich nicht mehr aufgrund des Satzbaus oder der Rechtschreibung eine Phishing-Mail direkt erkennen. Da gibt es halt andere technische Erkennungen.
Mhm.
Aber das macht es natürlich für die Masse deutlich schwieriger, aber auch da würde ich sagen, das ist jetzt nichts, was so rein auf Unternehmensbasis abzielt. Das sieht man ganz viel im Privaten,
ja,
dass halt diese Targobank, ING und an Phishing, das ist halt sehr KI-lastig mittlerweile und auch das Bauen von diesen Websites im Hintergrund, die dann da irgendwo Landingpages zu irgendwelchen Banken oder zu irgendwelchen Förderprogrammen sind. Das ist das, was so häufig passiert. Oder
okay,
so Artikel, das sieht man jetzt auch, so Fake-Tagesschau-Seiten, wo dann Günther ja auch erklärt, wieso er 5 Millionen durch Investments gemacht hat. Habe ich noch bei Tagesschau jetzt sogar noch gelesen drüber. Und Günther ja auch sagt ja auch, naja, die machen halt mit meiner Stimme, mit meinem Video. Da kommen wir so zum zweiten Punkt der KI. Dann entsprechend Deepfakes, die sehr, sehr gut funktionieren und die auch sehr gut sind heute,
ja,
schon. Und das untermauert dann natürlich so ein gewisses Vertrauen. Aber auch das ist etwas, das zielt eher weniger auf Unternehmen direkt ab, sondern eher auf Privatverbraucher, die dann irgendwo ihr Geld investieren und dann ist weg.
Bei Deepfakes ist es ja so, Günther Jauch ist natürlich so ein Beispiel, da kann man wunderbar einen Deepfake erstellen, weil es ganz viel Aufnahmen von ihm,
ja,
selber und auch von seiner Stimme im Internet gibt. Aber manchmal reicht ja auch schon ein kleiner Schnipsel. Also nehmen wir mal den Geschäftsführer eines beliebigen Mittelstandsunternehmens, der hat vielleicht mal einmal in seinem Leben, ja, ein Interview gegeben und das ist vielleicht nur 5 Minuten lang, aber da kann man mit der Stimme dann schon eigentlich einen ganz guten Deepfake bauen, oder?
Also wir haben das hier natürlich auch schon ein paar Mal aus Schulungszwecken durchgeführt und so ungefähr 30 Sekunden an gute Audioqualität reichen da aus, zumindest Stand vor ungefähr 6 Monaten. Mittlerweile ist es wahrscheinlich eher 20 Sekunden oder vielleicht auch nur noch 15.
Hm.
Dann habe ich einen guten Voice-Clone, da muss man auch gucken, Deutsch ist schwierig, also Englisch können die alle sehr, sehr gut. Ja. Jetzt kommen so die ersten Modelle, die auch sehr fließend Deutsch sprechen. Das ist oft noch ein Premium, wo man nochmal extra für bezahlen muss, aber auch das verbessert sich. Und beim Video reichen in der Tat auch ungefähr 30 bis 60 Sekunden.
Okay, krass. Du hast jetzt schon so ein paar Dinge angesprochen. Welche KI-Technologien sind denn aktuell so am relevantesten, sowohl für die Angreifer, aber auch für die Verteidiger?
Vielleicht aus Verteidigersicht mal so gesagt, wir haben ja heute einfach unfassbare Menge an Daten, die wir bekommen. Also ich meine, jedes IT-Security-System schreibt Daten, jedes IT-System generell hat irgendwo einen Logging. Da geht es natürlich auch um Verfügbarkeit. Und das ist ja schon lange nichts mehr, was sich jemand anguckt und dann irgendwo so ein Windows-Event-Log auswertet und sagt, ah ja, hier war die Stelle. Ja. Da hat wohl jemand, keine Ahnung, den Server gecrashed oder hat Zugriff drauf bekommen. Das sind so klassische Use Cases, wo man aber eben auch sagen muss, da ist auch viel Machine Learning und Data Mining im Hintergrund. Ich kann halt einfach super diese Datenmengen in so einen Pool geben und kriege dann zumindest erstmal auch qualifizierte Antworten daraus. Also ich muss schon wissen, was ich fragen möchte.
Ja.
Aber ich kriege daraus viel, viel schneller relevante Events rausgefiltert oder Informationen zu meinem Stand. Das hat sich definitiv geändert auf Verteidigerseite, also so Deep Learning und Machine Learning, was da passiert. Ja, und bei den Angreifern ist natürlich viel, wie gesagt, Phishing, aber auch Infrastructure as a Service, die mittlerweile von Agenten hochgezogen wird. Ich meine, wir reden ja.
Das bedeutet
ja auch,
dann was?
Ja, wir reden ja immer über Agentic AI, ja. Also so kleine, wie so kleine Hilfsprogramme, die immer nur einen gewissen Zweck erfüllen. Also ja. Eine KI kann ja ganz vieles theoretisch tun, aber mittlerweile fangen die Programmierer von KI-Anwendungen eben an, für jeden Bereich so einen eigenen, wie so ein Chatbot zum Beispiel, der ist stark spezialisiert auf Kommunikation. Mhm. Und dann gibt es genauso aber auch KIs, die eher daran aus sind, zum Beispiel Server zu administrieren oder, keine Ahnung, Reisebuchungen durchzuführen. Das heißt, für jeden speziellen Use Case gibt es einen ganz speziellen Agenten.
Ja.
Und so gibt es eben auch Agenten, die zum Beispiel im Hintergrund Infrastrukturen beschaffen, hoch- und runterziehen, scannen und das ist dann das, was eher bei den Angreifern der Fall ist.
Okay, krass. Wir haben ja schon über Phishing jetzt gesprochen, auch Social Engineering ja. Im Sinne von zum Beispiel ein Deepfake zu erstellen, der ja. Dann jemanden dazu bewegen soll, vielleicht eine Überweisung zu tätigen. Wie entwickelt sich KI oder welchen Einfluss hat KI auf den Bereich Malware-Entwicklung?
Das ist auch sehr interessant, das zu sehen. Also zum einen, ich meine, große Gruppen, die gerade auch so für Ransomware-Angriffe verantwortlich sind, die haben ja so ihre Toolkits, die sie ja auch vermieten und verkaufen.
Ja.
Und die sind natürlich hinterher, dass eben, wenn jemand das nutzt und das irgendwo erkannt wird von einer Sicherheitssoftware, dass dann natürlich nicht alle Kunden irgendwie dann, also alle deren Kunden, ja. die Bösartigen, dann auch sofort erkannt werden.
Ja.
Und damit bauen die natürlich auch in ihre Software mittlerweile Trigger ein, dass relativ schnell Hash-Werte verändert werden können oder dass die Software dann auf einmal anders agiert und arbeitet. Auf der anderen Seite nutzen das aber natürlich auch die Verteidiger, weil sie genauso mit KI dann über diese Bäume gehen, diese Programmierbäume sozusagen oder alles, was so auch im Code drin steht und dann versuchen, KI gegen KI, die eine verschleiert ist, die andere löst die Verschleierung wieder auf, das sozusagen zu erkennen. Aber das wird viel genutzt, um neue Malware-Familien hochzuziehen, gar nicht mehr, um ganz neu das Rad zu erfinden. Aber vor allen Dingen wird es halt auch verwendet, um Schwachstellen in Software zu finden. Also das, was früher sehr viel händisch gemacht wurde, man setzt jemanden an Applikationen und sagt, okay, jetzt geht die mal durch und der guckt sich den Source Code an und sagt, naja, hier könnte ein Buffer Overflow passieren. Also jetzt sehr technisch gesprochen, aber das ist zum Beispiel sowas, was früher viel gefunden wurde.
Das so läuft heute automatisiert, oder?
Automatisiert her. Also okay. Es braucht schon auch noch ein menschliches Know-how, weil der Mensch kann so eine Applikation vielleicht nochmal Use Cases abverlangen, wofür sie nicht programmiert wurde.
Ja.
Die KI denkt dann nicht daran und macht dann vielleicht nochmal wirklich einen visuellen Test von der Software, wo man dann eine Backdoor findet oder so. Aber alles, was Code-basiert ist, das heißt, ich jag einfach ein Programm über den gesamten schriftlichen Code, der kann sehr gut zumindest Triggerpunkte finden, wo dann ein Mensch nochmal genauer hinschauen könnte.
Okay, krass. Also hätte ich dich eh noch fragen wollen, inwiefern KI halt auch bei der Erkennung von Schwachstellen hilft. Das hilft ja vermutlich beiden Seiten. Also einmal den Angreifern, die natürlich darauf aus sind, Schwachstellen zu finden, aber natürlich auch dem jeweiligen Unternehmen oder dem jeweiligen Dienstleister, der daran interessierte Schwachstellen halt zu schließen.
Ja.
Welche Vorteile bringt KI bei der Erkennung und Abwehr von Angriffen sonst noch?
Auf jeden Fall kann ich damit, wie gesagt, durch die Daten, die ich habe, diese auf jeden Fall durchsuchbarer machen und kann natürlich Wissen besser transportieren. Ich glaube, bei ganz vielen Themen in der IT und IT-Security haben wir ja Menschen, die irgendwo noch eingreifen und wir brauchen da auch ein gemeinsames Wissen und wir sind alle nicht so gut in Dokumentation.
Ja.
Das heißt, das hilft auf jeden Fall an der Seite schon.
Weil es einfach auch nicht so viel Spaß macht.
Es macht nicht so viel Spaß, genau.
Aber auch und da kann KI vermutlich helfen.
KI kann da ganz viel helfen, weil es dann gute Zusammenfassungen liefert und ich kann häufig auch Portale bauen. Ich habe eine Frage, sage jetzt mal als SOC-Analyst und ich habe irgendwo einen Alarm und ich will wissen, wie sollte ich damit umgehen? Ist das irgendwie zu priorisieren? Dann gibt es ja auch viele Agenten, Chatbots, die auch speziell dafür programmiert sind, die Daten kennen im Hintergrund und sagen, okay, letztes Mal hat dein Kollege so und so reagiert und ich kann dir sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von X passiert dieses. Das ist eine Hilfestellung, aber das ersetzt natürlich nie auch nochmal das freie Denken des Mitarbeiters oder auch das Vier-Augen-Gespräch mit jemand anders, den man dazu holt. Von daher erstmal unterstützend an der Stelle. Wenn ich im Kosmos von technischen Lösungen unterwegs bin, dann hat man dadurch natürlich schon mal die Möglichkeit, eine KI zu nutzen, um zum Beispiel Netzwerk-Traffic auszuwerten, damit ich danach besser entscheiden kann, wie segmentiere ich ein Netzwerk, um das sozusagen voneinander besser abzukapseln. Also überall da, wo eine große Datenmenge ins Spiel kommt, gibt es eigentlich auch einen Use Case, den ich für KI nutzen kann und den ich dann für Cybersecurity einen Mehrwert bringe, weil ich mich sicherer aufstelle, weil ich meine kritischen Systeme besser isoliere, weil ich Schwachstellen vielleicht auch durch Regeln schließe, die irgendwo existieren. Aber immer, wie gesagt, als so eine Art Blaupause und Fahrplan, den muss ich dann aber händisch umsetzen.
Okay, du bist ja eigentlich auch seit Day One beim Thema Security Operations Center dabei, zumindest hier bei uns, und kennst daher die Historie, wie ihr da arbeitet. Da spielt KI sicherlich auch eine große Rolle. Was sind so da die größten Benefits, die größten Vorteile, die KI-Lösungen da mit sich gebracht haben? Und würdest du sagen, durch den Einsatz von KI-Lösungen könnt ihr heute mit der gleichen Mann- und Frau-Stärke viel mehr Kunden betreuen? Führt das auch zu solchen Effekten oder wie ist dein Blick speziell auf dieses Thema?
Definitiv. Wir haben aber zumindest auch im Security Operations Center viel auch erstmal durch Prozesse und durch Software, die diese Prozesse vereinfacht, gemacht, um Menschen zu entlasten, also um mit der Mannstärke oder Fraustärke wachsen zu können zu den Anforderungen, die wir haben. Aber wenn wir zum Beispiel einen neuen Kunden aufgleisen auf unser SOC. Und jede IT-Infrastruktur ist ja sehr unterschiedlich. Ich kann nicht sagen, der hat ein Microsoft AD und dann kommt der nächste Kunde eine Woche später, sagt auch, er hat ein Microsoft AD. Das Projekt kann aber komplett anders verlaufen, weil es einfach auch vielleicht anders gewachsen ist in den letzten Jahren. Und da hilft die KI uns auch, Use Cases und Regeln mitzuentwickeln, damit wir dann spezialisiert für die Anforderungen des Unternehmens, ohne dass wir da Menschen Tage und Wochen lang sitzen lassen müssen, schnell einen Blick bekommen für das, was wirklich notwendig ist. Das heißt, Onboardings laufen schneller, die Regeln sind viel präziser und die können auch viel dynamischer durch zum Beispiel Änderungen in der Infrastruktur, die sonst hätten erstmal gemeldet werden müssen und, können sie uns sozusagen unterstützen. Und wo natürlich KI auch eine Riesenrolle spielt, in der Softwareprogrammierung und so ein SOC ist auch so ein Punkt. Da braucht man auf einmal wieder Programmierer. Wir haben ganz viele Schnittstellen, die angepasst werden müssen von Systemen, die Daten einliefern. Und heute ist es auch kein Geheimnis, die meisten Programmierer finden das Rad ja auch nie neu. Entweder gab es damals bei Reddit oder in irgendwelchen Foren schon Lösungen von anderen. Und die KI macht ja nichts anderes, als das sozusagen greifbarer zu machen und mir für den Fall verschiedene Outputs zu geben. Da muss man sagen, ich kenne es persönlich auch, nicht alles, was da rauskommt, funktioniert im ersten Versuch. Und sollte natürlich auch nochmal geprüft werden, weil ich kann auch nicht einfach blind vertrauen, dass ich jetzt den Code kopiere und dann geht's.
Ja.
Aber es gibt eine sehr gute Hilfestellung, wie ich zum Beispiel an so eine Anbindung einer Applikation herangehen kann. Und da unterstützt es uns halt sehr stark. Das heißt, wir kriegen die Unternehmen schneller in die Überwachung und damit natürlich auch schneller in eine Sicherheit.
Ja, krass. Ja, Reddit ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. ChatGPT hat ja sehr lange einen durchaus relevanten Anteil der Daten von Reddit bezogen. Jetzt habe ich aber gelesen, kürzlich Reddit hat einen Deal mit Google geschlossen über einen, gar nicht mal so kleinen Betrag, dass Google Gemini quasi da, glaube ich, das Exklusivrecht bald hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, alle Angaben ohne Gewähr, müssen wir vielleicht nochmal in einer speziellen Sonderfolge betrachten. Auch krass, wie sich dann das sowas ändert. Ne? Und der Anteil an Reddit-Daten, den ChatGPT da bezogen hat, der war wirklich ja, durchaus relevant, sodass viele dann Marketing-Experten auch gesagt haben, hey, wenn ihr bei ChatGPT sichtbar sein wollt, dann seid auf Reddit aktiv.
Ja.
Also ja, spannende Entwicklung. Jetzt haben wir super viel besprochen, was halt Angreifern etwas bringt, was den Verteidigern etwas bringt. Letzte Frage vielleicht, wer hat aktuell ein bisschen die Nase vorn, wer hat aktuell den Vorteil, Angreifer oder Verteidiger?
Das ist eine sehr gute und schwierige Frage. Vielleicht mal aus dem Blickwinkel der Angriffe, die so auf Privatpersonen gehen. Da würde ich sagen, da wird oder ist KI immer zunehmender ein Thema. Aber wir haben immer noch den Prinz von Nigeria, der dir eine schlecht gefakte Mail schickt oder Callcenter-Anrufe, dass dein Antivirus abgelaufen ist.
Ja.
Und die arbeiten halt so gar nicht mit KI. Ja, die machen genau das, was sie schon seit 20 Jahren machen, rufen aus Kolkata an und sagen, ja, hier, jetzt muss ich einmal per TeamViewer auf deinem Computer und dann musst du irgendwie, keine Ahnung, Google Pay oder Play und irgendwelche Giftcards rübergeben.
Ja.
Das funktioniert leider immer noch und deswegen haben die gar keinen Bedarf, das irgendwie mitzunutzen. Da kann KI vielleicht eher bei privaten Anwendern helfen, indem zum Beispiel Telefonnummern vorher geblockt werden oder indem ein Programm auf dem Computer gleich sagt, das ist eine schadhafte Webseite. Da denke ich, ist eher die KI aktuell bei den Verteidigern vorne. Bei gezielten Angriffen und allem dem, was zum Beispiel auch Richtung Zero Day geht, denke ich, wird viel unterstützt. Da sieht man natürlich sehr wenig, weil das ist oft von staatlichen Akteuren, da hat man wenig Einblick aktuell.
Ja.
Da ist es aber typisch, wie sonst auch, dass die Verteidiger halt hinterherlaufen müssen. Also die Angreifer haben sicherlich etwas im Petto zu den Themen. Das sieht man ja auch in größere angelegten Angriffen, wenn man sich fragt, wie sind sie an die Daten gekommen. Entweder beschäftigen die halt ganz, ganz viele Menschen, die zu niedrigen Löhnen arbeiten. Das kann das eine sein. Das andere ist aber natürlich auch eine Unterstützung durch Agenten im Sinne von KI. Und damit glaube ich, dass wir da eher etwas hinterher sind. Aber so weit auseinander sind wir nicht. Es ist sehr schwer, das zu beschreiben. Also es ist nicht so wie vor ein paar Jahren, wo so eine Ransomware-Welle losging. Alle haben gesagt, ach du heilige Scheiße, wie sollen wir uns davor schützen? Und
ja,
man hatte das Gefühl, man ist da ganz weit hinterher. Ich glaube, man ist in einem engen Schulterschluss.
Also der Abstand ist kürzer geworden,
ja,
und die Entwicklung bleibt vermutlich rasant. Und wie du schon gesagt hast, vor ein paar Jahren hatte man da irgendwie noch, was Ransomware angeht, einen sehr kritischen Blick. Und
ja,
plötzlich ist die Situation ganz anders. So kann es ja auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren weitergehen. Und ein Blick in die Glaskugel fällt zunehmend schwer.
Das ist so, ja.
Okay. Ja, Marcel, danke für deine Einblicke, dass du mal wieder im Update dabei warst. Dich hört man dann ja auch nächste Woche schon wieder hier,
genau,
in der Interviewfolge. Und ja, vielen Dank für deine Einblicke.
Danke, dass ich dabei sein durfte und ein bisschen über KI erzählen kann.
Dankeschön und euch danke fürs Zuhören. Alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.